So, damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Vortrag. Damit möchte ich einmal Thomas Heubeck zu mir nach vorne auf die Bühne bitten. So, Thomas Heubeck studiert hier in Leipzig Germanistik und er präsentiert uns heute einen Vortrag mit dem Titel Zwischen Dichtung und Lehre über Walter Benjamins Kafka-Deutung.
Hört man mich? Ja. Vielen Dank für die Einführung und dass ich heute meine ersten vorläufigen Überlegungen zu meiner Staatsexamensarbeit hier vorstellen darf und mit euch diskutieren kann. Und ich habe euch als Einstieg in mein Thema einen kurzen Text mitgebracht, der, denke ich, ganz gut in meine Frage einleitet. Ich stehe auf der Türschwelle, im Begriffe, mein Zimmer zu betreten. Das ist ein kompliziertes Unternehmen. Erstens muss ich gegen die Atmosphäre ankämpfen, die mit einer Kraft von 1 Kilogramm auf jedes Quadratzentimeter meines Körpers drückt. Ferner muss ich auf einem Brett zu landen versuchen, das mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer in der Sekunde um die Sonne fliegt. Nur der Bruchteil einer Sekunde Verspätung und das Brett ist bereits meilenweit entfernt. Und dieses Kunststück muss fertiggebracht werden, während ich an einem kugelförmigen Planeten hänge, mit dem Kopf nach außen in den Raum hinein. Und ein Ätherwind von Gott weiß, welcher Geschwindigkeit durch alle Poren meines Körpers bläst. Auch hat das Brett keine feste Substanz. Darauf treten heißt auf einen Fliegenschwarm treten. Werde ich nicht hindurchfallen? Nein, denn wenn ich es wage und darauf trete, so trifft mich einer der Fliegen und gibt mir einen Stoß nach oben. Ich falle wieder und werde von einer anderen Fliege nach oben geworfen und so geht es fort. Ich darf also hoffen, das Gesamtresultat werde sein, dass ich dauernd ungefähr auf gleicher Höhe bleibe. Sollte ich aber unglücklicherweise trotzdem durch den Fußboden hindurchfallen oder so heftig emporgestoßen werden, dass ich bis zur Decke fliege, so würde dieser Unfall keine Verletzung der Naturgesetze, sondern nur ein außerordentlich unwahrscheinliches Zusammentreffen von Zufällen sein. Wahrlich, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Physiker eine Türschwelle überschreite. Handle es sich um ein Scheunentor oder ein Kirchturm, vielleicht wäre es weiser, er fände sich damit ab, nur ein gewöhnlicher Mensch zu sein und ginge hindurch, anstatt zu warten, bis alle Schwierigkeiten sich gelöst haben, die mit einem wissenschaftlich einwandfreien Eintritt verbunden sind. Diesen Text zitiert Walter Benjamin in einem Brief an seinen Freund, den jüdischen Theologen Gershom Scholem. Er schreibt dazu an ihn: Ich kenne in der Literatur keine Stelle, die im gleichen Grade den kafkaschen Gestus aufweist. Man könnte ohne Mühe fast jede Stelle dieser physikalischen Aporie mit Sätzen aus Kafkas Prosastücken begleiten. Und es spricht nicht wenig dafür, dass dabei viele von den Unverständlichsten unterkämen. Dieser Auszug, der nach Benjamin so sehr den kafkaschen Gestus aufweist, stammt aus einem Buch des britischen Astrophysikers Arthur Eddington von 1928. Das im Deutschen den Titel trägt, Das Weltbild der Physik und ein Versuch seiner philosophischen Deutung. Warum habe ich das als Einstieg gewählt? Ich denke, wer von euch ein wenig mit Kafka vertraut ist, kann Benjamins Andeutung dieser Verwandtschaft vielleicht nachvollziehen. In Benjamins Beschäftigung mit Kafka, die Mitte der 20er Jahre kurz nach Kafkas Tod beginnt und zu deren Abschluss durch ein geplantes Buch es nie kommt, tauchen solche Paralleltexte immer wieder auf. Auch in seinem Kafka-Essay von 1934 zitiert Benjamin Anekdoten, Volkslieder, jüdische Gleichnisse und Legenden und ähnlich dem vorgelesenen Ausschnitt wissenschaftliche bis philosophische Prosa. Diese Texte hält er gegen Ausschnitte von Kafkas Werk, um an ihnen etwas zu zeigen, und zwar, dass Kafka mit der rein dichterischen Prosa gebrochen hat. So lautet eine zentrale These Benjamins, die er über die Jahre seiner Beschäftigung mit Kafka versucht zuzuschärfen und zu beweisen. Zeigen will er dies, indem er die Frage nach der Form von Kafkas Prosa zu beantworten versucht. In einem Brief an Adorno schreibt Benjamin: Die nähere Bestimmung der Romanform bei Kafka, über deren Notwendigkeit ich mir mit Ihnen einig bin und die bisher fehlt, kann nur auf einem Umweg erreicht werden. Diesen Umweg will ich heute anhand einzelner Stationen in Benjamins Beschäftigung mit Kafka versuchen nachzuzeichnen. Er führt bei Benjamin entlang verschiedener begrifflicher Antinomien, angefangen bei Erzählung und Roman, über Parabel und Roman hin zu Gleichnis und Symbol. Zugrunde liegt dabei stets der übergeordnete Gegensatz von Dichtung und Lehre. Diesen beschreibt Benjamin in seinem Essay zu Kafka so. Gescheitert ist sein großartiger Versuch, die Dichtung in die Lehre zu überführen. Und als Ergebnis dieses Scheiterns verharrt sein Werk eben irgendwo zwischen diesen beiden Punkten, nur der Dichtung ähnlich, wodurch seine Stücke nicht gänzlich in die Prosaformen des Abendlandes eingehen. Als Einstieg in meine Rekonstruktion von Benjamins Umweg möchte ich mit der Gegenüberstellung von Erzählung und Roman beginnen. Dabei handelt es sich um eine Opposition, die Benjamin wesentlich in seinem Erzähleraufsatz von 1936 ausführt. Ich will zunächst versuchen, die für Kafka zentralen Punkte zu umreißen. Ein wenig verkürzt gesagt ist in Benjamins Auffassung der wesentliche Unterschied zwischen Roman und Erzählung der des Zweckes. Benjamin sieht in der mündlichen Erzähltradition und deren verschiedenen Gattungen, wie zum Beispiel der Anekdote, die Übermittlung eines Rats oder einer Moral als wesentlichen Kern. Traditionelles, mündliches Erzählen dient somit der Tradierung von Weisheit, die Benjamin als die epische Seite der Wahrheit bestimmt. Dadurch ist das Erzählen kein reiner Selbstzweck, sondern muss immer auf seine Lehre hin befragt werden. Der Roman als die jüngere und genuin schriftliche Gattung dagegen steht in Benjamins Auffassung konträr dazu. Er zeichnet sich gerade durch die Bekundung von Ratlosigkeit gegenüber dem Leben aus. Er vermittelt keine Moral von der Geschichte mehr, sondern fragt vielmehr hilflos nach dem verloren gegangenen Sinn des Lebens und ist dabei auch reiner Selbstzweck. Ich will versuchen, dies an Benjamins paradigmatischem Beispiel für das Erzählen zu verdeutlichen, dem Märchen. Das Märchen ist für Benjamin heute noch der früheste Ratgeber der Kindheit und historisch gesehen auch der erste der Menschheit. Die überlieferten Volksmärchen sind in dieser Sicht vor allem Überlieferungen von der Überwindung der mythischen Mächte und Gewalten durch die menschliche List und Vernunft. Ihre Weisheit besteht also darin, dass die Menschen ihnen konkrete Ratschläge zur Orientierung in ihrer Lebenswelt entnehmen konnten. In dieser didaktischen Hilfestellung zur Selbstermächtigung des Menschen sieht Benjamin sie gewissermaßen als frühe Zeugnisse der Aufklärung. Und in ihrem praktischen Zweck der Mitteilung eines Rates, der nicht nur dem Märchen, sondern allen mündlichen Erzählgattungen innewohnen soll, liegt auch die Verbindung des Erzählens zu einer Lehre im Sinne einer umfassend praktisch ausgerichteten Weltanschauung. Ziel des Erzählens ist es immer, eine Form von Lehre zu übermitteln oder zu veranschaulichen. Nach Benjamins Auffassung ist aber nun genau diese Form des erzählerischen Ratgebens in der Moderne unmöglich geworden. Und um diese These zu veranschaulichen, möchte ich auf den Text des Physikers Eddington zurückkommen. Im Titel des Buches »Das Weltbild der Physik und ein Versuch seiner philosophischen Deutung« wird das Fehlen einer solchen Lehre schon deutlich gemacht. Erklärtes Ziel Eddingtons scheint es zu sein, diese Lehre aus den Erkenntnissen der modernen Physik philosophisch deutend allererst zu finden. Dass dieser Versuch zum Scheitern verurteilt ist, zeigt die zitierte Erzählung. Am einfachen Beispiel des Überschreitens einer Türschwelle wird hier vielmehr verdeutlicht, wie die Idee oder der Zweck einer Lehre und damit auch der Erzählung geradezu ins Gegenteil verkehrt wird. Gibt das Märchen noch Kunde davon, dass mythische und unausweichlich erscheinende Naturgewalten durch den menschlichen Verstand erklärt und überwunden werden können, so zeigt die Beispielerzählung Eddingtons, dass die vollständige Durchdringung der einst rätselhaft mythischen Welt durch den Verstand nicht mehr dabei hilft, sich in der alltäglichen Lebenswelt leichter zurechtzufinden. Im Gegenteil, die scheinbar einfachsten alltäglichen Verrichtungen erscheinen im Lichte eines ungeheuer komplizierten Weltbilds der modernen Physik als schier unmöglich. Und das bleibt die einzige hilflose Lehre, die man aus dieser Schilderung des Überschreitens einer Türschwelle ziehen kann. Benjamins Behauptung, dass dieses bloße Hindeuten auf eine in der Moderne unmöglich gewordene Lehre sich in dieser Form auch in Kafkas Prosa finden lässt, will ich mit der folgenden kurzen Erzählung aus Kafkas Nachlass auf die Probe stellen. Ein alltäglicher Vorfall, sein Ertragen, ein alltäglicher Heroismus. A hat mit B aus H ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er geht zur Vorbesprechung nach H, legt den Hin- und Herweg in je 10 Minuten zurück und rühmt sich zu Hause dieser besonderen Schnelligkeit. Am nächsten Tag geht er wieder nach H., diesmal zum endgültigen Geschäftsabschluss. Da dieser voraussichtlich mehrere Stunden erfordern wird, geht A. sehr früh morgens fort. Trotzdem aber alle Nebenumstände, wenigstens nach A.s Meinung, völlig die gleichen sind wie am Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H. 10 Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm, dass B. ärgerlich wegen A.s Ausbleiben vor einer halben Stunde zu A. in sein Dorf gegangen sei und sie sich eigentlich längst unterwegs hätten treffen müssen. Man rät A. zu warten. A. aber in Angst wegen des Geschäfts macht sich sofort auf und eilt nach Hause. Diesmal legt er den Weg, ohne besonders darauf zu achten, geradezu in einem Augenblick zurück. Und zu Hause erfährt er, B. sei doch schon gleich früh gekommen, gleich nach dem Weggang A.s. Ja, er habe A. im Haustor getroffen, ihn an das Geschäft erinnert. Aber A. habe gesagt, er hätte jetzt keine Zeit, er müsse jetzt eiligst fort. Trotz dieses unverständlichen Verhaltens A.s. sei aber B. doch hier geblieben, um auf A. zu warten. Er habe zwar schon oft gefragt, ob A. nicht schon wieder zurück sei, befinde sich aber noch oben in A.s. Zimmer. Glücklich darüber, B. jetzt noch zu sprechen und ihm alles erklären zu können, läuft A. die Treppe hinauf. Schon ist er fast oben. Da stolpert er, erleidet eine Sehenzerrung und fast ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, nur winselnd im Dunkeln hört er, wie B., undeutlich ob in großer Ferne oder knapp neben ihm, wütend die Treppe hinunterstapft und endgültig verschwindet. Ich denke, hier wird Benjamins Andeutung einer Verwandtschaft von Eddingtons Text mit Kafkas Prosa nachvollziehbar. Denn diese Erzählung kann ebenfalls als ein geradezu plakatives Beispiel für ein satirisches Hindeuten auf eine nicht mehr vorhandene Leere verstanden werden. Schon der erste Satz zeigt im Sinne einer vorangestellten Moral den verqueren Lehrstückcharakter an. Die Verwendung von Buchstaben statt Namen verweist überdeutlich auf den exemplarischen Charakter und rückt die Erzählung gleichzeitig in die Nähe einer physikalischen Schulbuchaufgabe. Das sieht man auch ganz gut im Aufbau, der dem klassischen Schema folgt. A braucht für diesen Weg jetzt so und so viel Zeit. Wie viel Zeit braucht er für denselben Weg, wenn und so weiter. Das Problem der Inkonsistenz von Raum und Zeit, das hier verhandelt wird, lässt als Anspielung auf Einsteins zeitgenössische Relativitätstheorie auch thematisch eine Nähe zu Eddingtons Text erkennen. Und auch hier wird im gnadenlosen Scheitern des Protagonisten die Unmöglichkeit deutlich, sich daraus in irgendeiner Form noch einen Reim zu machen. Was bleibt, ist das Hindeuten auf eine Leere, die nicht vorhanden ist. Im Hinblick auf die Opposition Erzählung und Roman ist hiermit zunächst mehr über die Erzählung und Kafkas kurze Prosastücke gesagt, als über seine Romanfragmente. Dass sich aber nicht nur die kleine Prosa, sondern auch die Romane Kafkas mit der lehrhaften mündlichen Erzähltradition verbinden lassen, versucht Benjamin im nächsten Schritt anhand der Gegenüberstellung von Parabel und Roman zu zeigen. In seinem Essay erläutert er diesen Zusammenhang anhand von Kafkas Parabel vor dem Gesetz und ihrer späteren Einbettung in den Prozessroman. Dort wird im sogenannten Domkapitel geschildert, wie der Protagonist Josef K., der im Roman einen aussichtslosen Gerichtsprozess bestreitet, ratsuchend einen Geistlichen begegnet. Dieser erzählt ihm daraufhin die Parabel und legt sie danach im gemeinsamen Gespräch mit ihm aus. Es handelt sich also um den geradezu prototypischen Fall des zuvor skizzierten Zusammenhangs von Erzählungen und Lehre. Denn hier wird nicht nur die Parabelform zitiert, sondern auch der rituelle Kontext der Auslegung wird mit seinem Scheitern vorgeführt. Denn die Auslegung misslingt und Josef K. verlässt den Dom so ratlos wie zuvor. Benjamin äußert nun in seinem Essay angesichts der zentralen Stellung dieses Kapitels im Roman die Vermutung, der Roman sei nichts als die entfaltete Parabel. Und das Wort entfalten will er dabei doppelsinnig verstanden wissen. Während traditionelle Parabeln ihre Bedeutung entfalten wie das Papierboot zum Blatt, entfalten sich die Parabeln bei Kafka wie Knospen zur Blüte. Im traditionellen Fall ist also eine klare Deutung möglich. Bei Kafka bleibt die Parabel dagegen auch nach ihrer Entfaltung in ihrer Bedeutung verworren und darum, so Benjamin, ist ihr Produkt der Dichtung ähnlich. Damit versucht Benjamin also den paradoxen Charakter von Kafkas Prosa zu identifizieren. Der Form nach tritt sie auf wie Lehrstücke. Kommt man jedoch dem damit vermittelten Anspruch zur Deutung nach, so entfalten sie sich zur Dichtung und die angestrebte Lehre bleibt in ihr verborgen. Was diese Auslegung verhindert, nennt Benjamin die wolkige Stelle der Parabeln. Und aus ihr geht Kafkas Dichtung hervor. Diese wolkige Stelle scheint sich nicht von der Bild- auf die Sachebene übersetzen zu lassen, wodurch sich die Parabel zum Roman entfaltet. Benjamin versteht Kafkas Prosa also als korrumpierte Gleichnisse und dadurch als unfreiwillige Dichtung. Und das führt mich zur letzten Station von Benjamins Versuch einer Formbestimmung Kafkas, die mit der Gegenüberstellung Gleichnis und Symbol endet. Sie liegt den letzten Notizen Benjamins zu Kafka zugrunde, die nur noch in den Briefen an die Freunde Adorno und Scholem erwähnt werden. An Adorno schreibt Benjamin hinsichtlich seiner neuesten Überlegungen: Sie gruppieren sich um das Verhältnis Gleichnis-Symbol, indem ich die Kafkas Werke bestimmende Antinomie denkgerechter gefasst zu haben glaube, als mit dem Gegensatz Parabel-Roman. Damit scheint Benjamins Umweg der Formbestimmung, ausgehend von einer kulturhistorisch-anthropologischen Perspektive, über einen gattungstheoretischen Zugriff in eine zeichen- und bedeutungstheoretische Überlegung zu münden, in der er gleichnishaftes und symbolisches Sprechen gegenüberstellt. Aus dieser Perspektive will ich abschließend versuchen, die Überlegungen Benjamins zur Verortung Kafkas zwischen Dichtung und Lehre zusammenzufassen und meine daran anschließenden vorläufigen Überlegungen für meine weitere Arbeit zu skizzieren. Denn ich denke, der Gegensatz Gleichnis-Symbol ermöglicht nochmal eine Präzisierung der Begriffe Dichtung und Lehre. Sie erscheinen nämlich in dieser Form als zwei verschiedene Arten der Vermittlung eines Allgemeinen, einer Wahrheit. Mit dem Symbol verweist Benjamin auf einen entscheidenden Begriff ästhetischer Debatten seit 1800. Am wirkmächtigsten war dabei vermutlich Goethes Aufwertung des Symbols als besonders poetische Art des Bedeutens, die von Benjamin in seinem Trauerspielbuch kritisiert wird. Dort nennt er als Definition des Symbols: Das Symbol ist die Identität von Besonderem und Allgemeinem. In diesem Sinne gibt es in der symbolischen Kunst kein Auseinandertreten von Zeichen und Bedeutung, sondern das Symbol bedeutet immer auch sich selbst als Teil des Allgemeinen. Indem das Allgemeine durch das Symbol sinnlich vermittelt wird, wird es eher intuitiv erahnt als durch den Verstand klar erfasst. Das erklärt, warum es im Gleichnis eigentlich keinen Platz hat. Denn dieses zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass alles in ihm Verhandelte für etwas anderes steht als es selbst. Zeichen und Bedeutung treten hierbei auseinander. Was jedoch ein klares Erfassen des im Gleichnis veranschaulichten Allgemeinen durch den Verstand ermöglicht. In diesem Sinne bedeuten Gleichnis und Symbol auf verschiedene Art ein Allgemeines, eine Wahrheit. Und das bringt uns zurück zum Erzähleraufsatz, denn wie ich bereits zuvor erwähnt habe, definiert Benjamin dort die Weisheit, die in der mündlichen Erzähltradition lehrhaft vermittelt wird, als epische Seite der Wahrheit. In diesem Sinne gelingt es also, im traditionellen Erzählen ganz konkret Wahrheit zu vermitteln, nämlich als Weisheit. Und zwar, so meine bisherigen Vermutungen, nach dem bedeutungstheoretischen Prinzip des Gleichnisses. Diese Mitteilbarkeit von Wahrheit durch das Erzählen geht jedoch mit dem Hereinbrechen der Moderne langsam verloren. Und zwar aufgrund allgemeiner weltanschaulicher Veränderungen, wie ich sie in Bezug auf Eddingtons Text vom Anfang angedeutet habe. Die Vermittlung von praktisch anwendbarer Wahrheit, die aus den Erfahrungen des Lebens geschöpft wird, scheint zunehmend unmöglich. Die Herausbildung der modernen autonomen Literatur, also insbesondere des Romans, lässt sich in dieser Perspektive als eine Reaktion auf diesen Verlust beschreiben. Dort werde nun nach Benjamin an einer Wahrheit festgehalten, die nicht mehr im gleichnishaften Erzählen tradiert, sondern nur noch symbolisch bedeutet und damit sinnlich erahnt werden kann. Auch deshalb kann der Roman also keinen Rat mehr für das alltägliche Leben geben. Kafkas Bruch mit der rein dichterischen Prosa ist somit also als Einspruch zu verstehen gegenüber einer Selbstgenügsamkeit, die sich in der bedeutungsschwangeren, symbolhaften Literatur bekundet. Anstatt an der Wahrheit festzuhalten und ihre Tradierbarkeit aufzugeben, wie die Romanciers, hätte Kafka laut Benjamin den umgekehrten Weg versucht. Mit seinem Anknüpfen an traditionelle, mündliche Erzählformen hält er statt an der Wahrheit an der Tradierbarkeit fest. Innerhalb dieser ursprünglichen mündlichen Erzählform versuche er dann, das Symbolische um seine Wahrheit anzugehen und diese in die Tradierbarkeit zurückzuholen. Das ist also unter dem Versuch zu verstehen, die Dichtung in die Leere zu überführen, was man in dieser Perspektive auch als den Versuch bezeichnen könnte, das Symbolische im Gleichnis aufzulösen. Das ist es, woran Kafka laut Benjamin scheitert und wodurch seine Prosa schließlich doch in Dichtung mündet. Gerade in diesem Scheitern sieht Benjamin Kafkas tragische Schönheit. So heißt es an Scholem: Kafkas Dichtungen sind von Haus aus Gleichnisse. Aber das ist ihr Elend und ihre Schönheit, dass sie mehr als Gleichnisse werden mussten. Es gibt jedoch eine Erzählung Kafkas, die für Benjamin von diesem schönen Scheitern ausgenommen scheint. Vielleicht gerade deshalb, weil sie sich so gut in seine Kafka-Deutung fügt. Jedenfalls bezeichnet er sie in seinem Essay als ein einmaliges Gelingen und als Kafkas vollendetste Niederschrift. Und diese möchte ich euch zum Abschluss natürlich nicht vorenthalten, auch weil ich denke, dass die Punkte meines Vortrags sich hier nochmal gebündelt erkennen lassen. Sancho Panza, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane in den Abend- und Nachtstunden seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, derart von sich abzulenken, dass dieser dann haltlos die verrücktesten Taten ausführte, die aber mangels eines vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Panza hätte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Panza, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl, dem Don Quixote auf seinen Zügen und hatte davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende. Kafka spielt hier in der benjaminischen Perspektive das Erzählen gegen den Roman aus, und zwar am Beispiel des für Benjamin prototypischen Exemplars dieser Gattung. Durch das Aufgreifen und Umdeuten des Romanstoffs aus der Perspektive der Nebenfigur und im berichtenden Duktus des unpersönlichen Erzählers gelingt es Kafka, Don Quixote von der symbolischen Romanfigur zur gleichnishaften Bannung des persönlichen Teufels zu wenden. Dadurch wird es möglich, der Geschichte einen auch noch in der Moderne nützlichen Rat abzutrotzen, nämlich wie eine Befreiung von den eigenen Zweifeln, Flausen oder Ängsten durch das Schreiben gelingen kann. Damit enden meine bisherigen Überlegungen zu Benjamins Formbestimmung von Kafkas Prosa. In meiner weiteren Arbeit will ich versuchen, diese Überlegungen in den größeren Zusammenhang der Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Literatur bei Benjamin zu stellen, der ja selbst ein Grenzgänger zwischen den Disziplinen ist und von dem Hannah Arendt einmal gesagt hat, dass das Schwierige an ihm sei, dass er ohne ein Dichter zu sein dichterisch dachte. Ich hoffe dabei vor allem an die skizzierten Überlegungen zu Benjamins Wahrheitsbegriff und seinen Zusammenhang mit unterschiedlichen Formen des Bedeutens und der literarischen und nicht-literarischen Darstellung anknüpfen zu können. Bis hierhin, finde ich, wird in Benjamins Antinomie von Dichtung und Lehre eine ungewöhnliche Perspektive auf den Begriff der Literatur deutlich, von der ich hoffe, dass ich sie euch heute ein wenig näher bringen konnte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.